Witamy w Gasse der Raben. Zanim zaczniemy, powiedz nam, o której godzinie nas słuchasz i co lubisz robić podczas słuchania tych opowieści? Dziękujemy, że towarzyszysz nam w tej podróży pełnej tajemnic. Czekamy na Twoje komentarze. Bez zbędnych słów, zaczynajmy.
Mein Name ist Frederik Wenzler. Ich bin Historiker, spezialisiert auf die Erforschung mittelalterlicher Klöster und deren Archive. Vor 2 Jahren erhielt ich einen Auftrag, der mein Leben verändern sollte. Oder besser gesagt, zerstören. Es begann mit einem unscheinbaren Brief aus Thüringen, genauer gesagt aus dem kleinen Ort Oberhain. Ein gewisser Pater Jakob Richter schrieb mir im Namen des dortigen Klosters St. Marien. Das Kloster war alt, sehr alt, und sollte bald teilweise renoviert werden. Bei den Vorbereitungen sei man auf eine verborgene Kammer gestoßen, deren Zugang seit Jahrhunderten versiegelt gewesen war. Der Pater bat mich um Hilfe bei der Untersuchung der Dokumente, die man in dieser Kammer gefunden hatte. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Derartige Entdeckungen sind äußerst selten, und sie bergen oft Wissen, das verloren geglaubt war. Doch ich hätte damals niemals geahnt, dass ich auf etwas stoßen würde, das besser hätte verborgen bleiben sollen. An einem grauen Oktobermorgen fuhr ich nach Oberhain. Der Ort lag abgeschieden, umgeben von dichten Wäldern und Hügeln. Als ich das Kloster erreichte, schlug mir sofort die melancholische Stille entgegen, die diese alten Mauern umgab. Das Gebäude selbst war beeindruckend. Eine romanische Kirche mit hohen Türmen, von denen einer halb verfallen war. Der Rest des Klosters bestand aus einem verwitterten Steingebäude und einem Friedhof, der von Efeu überwuchert war. Pater Jakob empfing mich freundlich, wenn auch etwas zurückhaltend. Er war ein großer, hagerer Mann mit tiefen Falten im Gesicht und einer leisen Stimme. Es schien, als laste eine unsichtbare Bürde auf seinen Schultern. »Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind«, sagte er, als er mich in den alten Flügel des Klosters führte. »Was wir gefunden haben, ist ungewöhnlich. Und, wenn ich ehrlich bin, macht es mir Sorgen.« Er öffnete eine schwere Holztür und wir traten in einen kleinen Raum. In der Mitte stand ein alter Steinsarkophag. An den Wänden hingen verblichene Fresken, die Szenen zeigten, die ich nicht sofort deuten konnte. Ein Engel mit schwarzen Flügeln, ein Mann mit einem gesenkten Kopf und eine Gruppe von Mönchen, die in einer Art Ritual knieten. Der Sarkophag war ursprünglich in der verborgenen Kammer eingeschlossen, erklärte Pater Jakob. Wir haben ihn hierher gebracht, um ihn zu untersuchen. Doch es gibt da noch etwas anderes, das Sie sehen müssen. Pater Jakob führte mich zu einem kleinen Holztisch, auf dem ein altes Manuskript lag. Es war in einem erstaunlich guten Zustand, doch die Tinte war blass und das Pergament rau. Der Text war in lateinischer Sprache verfasst, in einer Schriftart, die ich auf das 12. Jahrhundert datierte. Ich begann zu lesen. Das Manuskript war eine Art Beichte, geschrieben von einem Mönch namens Pater Anselm. Darin berichtete er von einem seltsamen Ereignis, das sich im Jahr 1223 zugetragen hatte. Eines Nachts sei ein Fremder ins Kloster gekommen. Ein Mann in dunkler Kleidung, der behauptete, ein Pilger zu sein. Doch dieser Fremde brachte etwas mit sich. Einen steinernen Gegenstand, der laut Pater Anselm den Atem der Ewigkeit in sich trug. Der Mönch schrieb weiter, dass die Brüder bald begannen, seltsame Dinge zu erleben. Sie hörten flüsternde Stimmen in der Dunkelheit. Manche von ihnen verloren den Verstand. Andere verschwanden spurlos. Der Fremde jedoch blieb ruhig und sagte nur, »Das, was ihr gefunden habt, war nie für Menschen bestimmt.« Ich spürte eine Gänsehaut über meinen Rücken laufen. »Pater Jakob«, fragte ich vorsichtig, »wo ist dieser steinerne Gegenstand jetzt?« Der Pater sah mich mit ernster Miene an. »Er befindet sich noch immer im Sarkophag.« In dieser Nacht konnte ich kaum schlafen. Meine Gedanken kreisten um das Manuskript, um den Sarkophag und um die seltsamen Worte des Mönchs. Irgendetwas stimmte hier nicht. Es war, als lastete eine unsichtbare Präsenz auf diesem Kloster. Am nächsten Morgen bat ich darum, den Sarkophag öffnen zu dürfen. Pater Jakob zögerte, doch schließlich willigte er ein. Zwei weitere Mönche halfen uns, den schweren Deckel zu heben. Was wir darunter fanden, ließ uns alle erstarren. Im Inneren lag ein steinernes Artefakt. Ein kleiner, perfekt geformter Würfel mit seltsamen Symbolen auf jeder Seite. Die Gravuren wirkten unheimlich vertraut, obwohl ich sie nicht deuten konnte. Doch es war nicht nur der Anblick des Würfels, der uns erschreckte. Aus dem Sarkophag drang ein kalter Hauch hervor. Es war, als würde die Luft selbst schwerer werden. Einer der Mönche, Bruder Elias, murmelte leise ein Gebet. Doch plötzlich begann er zu zittern, fiel auf die Knie und hielt sich die Ohren zu.
»Die Stimmen, sie flüstern«, stammelte er. »Sie sind da. Sie wollen nicht, dass wir hier sind.«
Ich starrte ihn an.
»Welche Stimmen?«
Doch bevor er antworten konnte, wurde die Atmosphäre im Raum unerträglich. Es war, als würde eine unsichtbare Kraft auf uns drücken, uns die Luft abschnüren. Pater Jakob packte mich am Arm. »Wir müssen den Sarkophag schließen. Sofort.« Nachdem der Sarkophag wieder verschlossen war, saßen wir schweigend im Refektorium des Klosters. Pater Jakob wirkte gezeichnet. Bruder Elias hatte sich in seine Zelle zurückgezogen und sprach kein Wort mehr. »Was haben wir da gefunden?«, fragte ich schließlich. Pater Jakob seufzte schwer. »Ich habe viele Nächte damit verbracht, die alten Aufzeichnungen des Klosters zu studieren. Das, was Sie gesehen haben, ist mehr als ein Artefakt. Es ist eine Art Gefäß. Es enthält etwas, das jenseits unserer Vorstellungskraft liegt.« »Etwas Böses?«, fragte ich leise. »Nicht unbedingt böse«, antwortete der Pater. »Aber auch nicht menschlich. Ich verließ das Kloster noch am selben Tag. Doch das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, begleitete mich. Die Bilder des Manuskripts und der seltsame Würfel ließen mir keine Ruhe. Zwei Wochen später erhielt ich einen Anruf. Es war Pater Jakob. »Frederik«, flüsterte er ins Telefon. »Es hat begonnen.« »Was hat begonnen?«, fragte ich alarmiert. »Die Stimmen. Sie sind wieder da. Bruder Elias ist verschwunden. Und ich fürchte, ich bin der Nächste.« Die Verbindung brach ab. Ich habe nie wieder von Pater Jakob gehört. Als ich ein weiteres Mal nach Oberhain fuhr, war das Kloster verlassen. Niemand wusste, wohin die Mönche gegangen waren. Doch eines Nachts, als ich allein in meinem Arbeitszimmer saß, hörte ich es. Ein Flüstern. Leise, aber eindeutig. Und ich wusste, dass es mich gefunden hatte. Der Atem der Ewigkeit. Seitdem bin ich nie wieder der Mann geworden, der ich einmal war. Jede Nacht ist es dasselbe. Das Flüstern beginnt, kaum dass die Dunkelheit sich über die Stadt legt. Anfangs ist es kaum hörbar, ein Wispern, das sich wie der Wind durch einen alten Kamin zieht. Aber es wird lauter, immer lauter. Es sind keine klaren Worte, sondern Fragmente, die ich nur erahnen kann, als ob die Sprache, in der sie gesprochen werden, älter als die Zeit selbst wäre. An manchen Abenden höre ich meinen eigenen Namen. Frederik Wenzler. Ich versuchte, mich abzulenken, arbeitete Tag und Nacht, schrieb Artikel, durchstöberte Archive, doch es war vergeblich. Das Flüstern folgte mir überall hin, in meine Wohnung, auf die Straßen, selbst in den stillen Lesesälen der Universität. Dann begann es, sich zu verändern. Es war nicht mehr nur ein Flüstern. Es fühlte sich an, als wäre ich nicht mehr allein. Ich spürte es hinter mir, im Schatten jeder Ecke, in den Spiegeln, die ich aus Angst längst abgedeckt hatte. Einmal schwor ich, eine Gestalt im Spiegel gesehen zu haben, ein Mann mit leeren Augenhöhlen, der mich stumm beobachtete. Ich zog schließlich aus meiner Wohnung aus und zog in ein kleines Häuschen im Umland von Weimar. Doch die Stimmen blieben, es gab kein Entkommen. Eines Abends, es war Mitte Dezember, klopfte es an meiner Tür. Es war ein ungewöhnliches Geräusch, dreimal langsam, gleichmäßig. Ich hatte seit Wochen keinen Besuch gehabt und kaum jemand wusste, wo ich wohnte. Als ich die Tür öffnete, stand ein alter Mann davor. Er trug einen langen schwarzen Mantel und seine Augen waren von einem seltsamen Grau, als hätten sie jede Farbe verloren. »Herr Wenzler«, sagte er mit ruhiger Stimme, »Sie haben Fragen. Ich habe Antworten.« Ich starrte ihn an, unfähig, etwas zu sagen. »Darf ich hereinkommen?«, fragte er. Es war, als hätte ich keine Kontrolle über meine eigenen Bewegungen. Ich trat zur Seite und der Mann betrat mein Haus. Er setzte sich an meinen Küchentisch und legte einen kleinen Lederbeutel darauf. Dann sah er mich an. »Sie wissen, dass Sie etwas geweckt haben, nicht wahr?« Ich nickte stumm. Das Kloster von Oberhain war nicht das einzige seiner Art. In ganz Deutschland gibt es solche Orte. Verborgene Kammern, versiegelte Räume, Gefängnisse für Dinge, die niemals hätten entdeckt werden dürfen. Ich schluckte schwer. »Was ist dieser Würfel?« Der Mann öffnete den Lederbeutel und zog ein altes Pergament heraus. Darauf war eine Skizze des Würfels, zusammen mit lateinischen Inschriften. »Es gibt keine genaue Übersetzung«, erklärte er. »Aber die Mönche nannten ihn Cubus Mortis, den Würfel des Todes. Er ist kein Artefakt, Herr Wenzler. Er ist ein Schlüssel.« »Ein Schlüssel?«, fragte ich verwirrt. »Wozu?« Der Mann lehnte sich vor. »Zu einer Tür. Aber es ist keine Tür, wie Sie sie sich vorstellen. Es ist eine Tür zwischen den Welten. Und das, was dahinter lauert, hat nichts Menschliches an sich.« Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. »Warum hören die Stimmen nicht auf? Was wollen Sie von mir?« Der Mann sah mich lange an, bevor er antwortete. »Sie wollen sie zurückholen. Zurück zu dem Ort, an dem alles begann.« Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Die Stimmen wurden mit jedem Tag lauter und sie ließen mir keine Ruhe. Also machte ich mich auf den Weg zurück nach Oberhain. Als ich ankam, fand ich das Kloster in einem noch verfalleneren Zustand vor. Die Tore standen offen und der kalte Wind trug den Geruch von Moder und altem Stein mit sich. Es war, als hätte der Ort seine Seele verloren. Ich betrat die Kirche. Das Licht fiel durch die zerbrochenen Fenster auf den steinernen Boden. Doch die Stille war trügerisch. Ich wusste, dass ich nicht allein war. Ich ging in den alten Flügel des Klosters, dorthin, wo der Sarkophag stand. Doch als ich den Raum betrat, war der Sarkophag offen. Der Würfel fehlte. »Ich habe auf Sie gewartet«, erklang eine Stimme aus der Dunkelheit. Ich fuhr herum und sah Pater Jakob. Doch er war verändert. Sein Gesicht war blass und seine Augen schienen ins Leere zu starren. »Pater Jakob«, flüsterte ich, »was ist geschehen?« Er lächelte traurig. »Ich habe ihn losgelassen, den Atem der Ewigkeit. Er ist jetzt frei.« Ich wollte etwas sagen, doch da hörte ich es wieder, das Flüstern. Es kam aus den Wänden, aus dem Boden, aus der Luft. Und diesmal verstand ich die Worte. »Es gibt keinen Tod, nur Ewigkeit.« Pater Jakob trat näher. »Es ist vorbei, Herr Wenzler. Sie haben uns gefunden. Sie werden uns alle holen.« Plötzlich spürte ich es. Eine unsichtbare Kraft zog mich zu Boden. Ich konnte nicht atmen, nicht schreien. Meine Umgebung verschwamm. Und ich sah nur noch Schatten. Schatten, die sich bewegten, tanzten, lebten. Das Letzte, was ich hörte, bevor die Dunkelheit mich umhüllte, war das Flüstern. »Willkommen in der Ewigkeit. Mein Name ist Paul Ritter. Ich bin Journalist und recherchiere seit Monaten das Verschwinden des Historikers Frederik Wenzler. Die letzte Spur führt nach Oberhain. Als ich das Kloster betrat, fand ich es verlassen. Doch auf einem alten Holztisch entdeckte ich ein Manuskript. Handschriftliche Aufzeichnungen von Frederik selbst. Sein letzter Eintrag lautete: Es gibt Dinge, die niemals ans Licht kommen sollten. Wir sind nicht allein. Und wir waren es nie. Seit diesem Tag höre auch ich das Flüstern. Es beginnt immer bei Einbruch der Nacht. Es war ein kühler Novemberabend, als ich mein Elternhaus in Lübeck verließ, um nach fast 10 Jahren endlich zurück in das kleine Dorf zu fahren, in dem ich aufgewachsen war. Mein Vater, ein eigenbrötlerischer Mann, der nie viel von Gefühlen hielt, war gestorben. Ein Herzinfarkt, wie mir meine Schwester Anna am Telefon erklärt hatte. Der Arzt sagte, es sei schnell gegangen, keine Schmerzen. Es ist besser so, hatte sie gesagt. Aber ihre Stimme klang hohl. Ich wusste, dass sie sich schuldig fühlte, weil sie es war, die zuletzt den Kontakt zu ihm abgebrochen hatte. Doch die Wahrheit war, dass ich es gewesen war, der den ersten Schritt getan hatte, um mich von diesem Haus, diesem Dorf und allem, was damit zusammenhing, zu lösen. Dorfleben. Das war für mich immer gleichbedeutend mit Enge gewesen. Enge der Straßen, Enge der Köpfe. Und die seltsamen Geschichten, die man sich dort erzählte, hatten mich schon als Kind verstört. Vor allem die Geschichte vom alten Steinmann, einem sagenumwobenen Einsiedler, der angeblich im Moor lebte und jene heimsuchte, die es wagten, den Nebel zu durchqueren. Ich hatte nie an solche Märchen geglaubt. Doch als ich an jenem Abend auf der Landstraße durch die dichten Wälder fuhr, spürte ich ein leises Unbehagen. Es war, als ob etwas in der Dunkelheit lauerte, etwas, das mich beobachtete. Der Nebel kroch über die Straße wie ein lebendiges Wesen und mein Herz begann schneller zu schlagen, als ich das Ortsschild von Fahlenwerder passierte. Das Haus meiner Familie stand am Rand des Dorfes, nahe dem Wald. Es war alt, grau und wirkte wie ein Relikt einer vergangenen Zeit. Die Fensterläden waren geschlossen und das Dach hatte sich an einigen Stellen verzogen. Das letzte Mal, als ich hier gewesen war, war vor fast 10 Jahren, bei der Beerdigung meiner Mutter. Anna wartete schon auf mich. Sie sah müde aus, die Spuren der letzten Tage standen ihr ins Gesicht geschrieben. Wir umarmten uns kurz und ich spürte, wie dünn sie geworden war. »Es ist seltsam, wieder hier zu sein«, sagte sie leise. Ich nickte. »Wie läuft die Beerdigungsvorbereitung?« »Alles ist geregelt. Morgen wird er beigesetzt.« Sie führte mich ins Haus, wo der vertraute Geruch von altem Holz und Moder mich sofort zurück in meine Kindheit katapultierte. Wir sprachen kaum, aßen schweigend ein einfaches Abendessen und gingen früh ins Bett. Doch der Schlaf wollte nicht kommen. In der Nacht wurde ich von einem Geräusch geweckt. Es war ein leises Klopfen, das von draußen kam. Ich richtete mich auf, lauschte angestrengt. Nichts. Doch dann hörte ich es wieder. 3-mal ein dumpfes Klopfen. Es kam von der Haustür. »Anna?« flüsterte ich, doch aus dem Nebenzimmer kam keine Antwort. Vorsichtig stand ich auf, zog mir einen Pullover über und schlich zur Tür. Der Flur war in Dunkelheit gehüllt und meine Schritte hallten auf dem knarrenden Holzboden. Das Klopfen wiederholte sich. 3-mal. Langsam und unheilvoll. Ich öffnete die Tür. Vor mir stand niemand, nur der Nebel. Er war dichter geworden und ich konnte kaum 3 Meter weit sehen. Doch dann fiel mein Blick auf den Boden vor der Tür. Dort lag etwas. Ein kleiner Stein, rund und glatt, wie ein Flusskiesel. Darauf war etwas eingeritzt, eine Art Symbol. Ein Kreis. Durchzogen von einer Linie. Ein seltsames Kribbeln lief meinen Rücken hinunter und ich hob den Stein vorsichtig auf. Doch noch bevor ich ihn genauer betrachten konnte, hörte ich es wieder. Ein Flüstern, ganz leise, kaum hörbar aus dem Nebel heraus. »Komm«, ich erstarrte. Die Stimme war fremd, aber sie klang auch vertraut. Wie ein Echo aus meiner Kindheit. Am nächsten Morgen sprach ich mit Anna über das, was ich erlebt hatte, Sie schüttelte den Kopf und lachte nervös. »Das sind nur die Nerven, Jakob. Du bist übermüdet.« Doch ich sah ihr an, dass sie mir nicht glaubte. Ich erzählte ihr von dem Stein. Doch als ich ihn aus meiner Jackentasche zog, war er verschwunden. Stattdessen fand ich etwas anderes. Ein Stück Papier, alt und vergilbt, mit der gleichen eingeritzten Linie. Darunter stand ein Wort, das ich nicht sofort verstand. »Erwachen.« Anna wurde blass.
»Das kann nicht sein«, flüsterte sie. Das ist das Symbol von damals. Erinnerst du dich? Der Steinmann.«
Mir lief es kalt den Rücken hinunter. Die Geschichte vom Steinmann war eine der gruseligsten Legenden, die in Fahlenwerder kursierten. Man sagte, er sei ein Geist, der im Nebel erschien und seine Opfer mit sich nahm. Und jedes Mal hinterließ er ein Zeichen, den Stein. Nach der Beerdigung meines Vaters ließ mich der Gedanke an den Stein nicht los. Ich musste herausfinden, was es damit auf sich hatte. Es war, als würde mich etwas rufen. In den Nebel, ins Moor. Anna versuchte, mich davon abzuhalten.
»Jakob, du darfst nicht gehen. Es ist nur eine Legende.«
Doch ich sah die Angst in ihren Augen. Sie glaubte es selbst nicht. Am nächsten Morgen stand ich allein am Rand des Moores. Der Nebel war noch dichter geworden und ich konnte kaum den Pfad vor mir sehen. Doch ich wusste, wohin ich gehen musste. Irgendetwas zog mich an. Ich folgte dem Flüstern. Nach einer Stunde sah ich es. Eine alte Hütte, halb verborgen im Nebel. Moos und Schimmel hatten das Holz überwuchert und die Tür hing schief in den Angeln. Doch das Merkwürdigste war die Steinfigur davor. Eine grob behauene Gestalt mit einem unheimlichen Gesicht. Es war der Steinmann. Langsam trat ich näher und plötzlich hörte ich die Stimme wieder. »Du bist zurückgekehrt.« Ich erstarrte. »Ich habe dich erwartet.« Der Nebel begann sich zu bewegen, als hätte er ein eigenes Leben. Er umschlang die Hütte, kroch an meinen Beinen hoch und drang in meine Gedanken ein. Bilder blitzten vor meinem inneren Auge auf. Bilder aus meiner Kindheit. Erinnerungen, die ich längst verdrängt hatte. Der alte Mann im Dorf, der uns Kindern immer von den Verlorenen im Nebel erzählte. Das verschlossene Zimmer meines Vaters, in dem er stundenlang allein saß. Und dann begriff ich es. Der Steinmann war kein Mythos. Er war real. Und mein Vater war sein letzter Hüter gewesen. In der Hütte fand ich alte Bücher und Aufzeichnungen. Sie erzählten von einem uralten Fluch, der auf Fahlenwerder lastete. Ein Fluch, der den Nebel brachte und diejenigen holte, die seine Geheimnisse lüften wollten. Ich wollte fliehen, doch es war zu spät. Der Nebel umschlang mich vollständig und ich hörte die Stimme zum letzten Mal. »Jetzt bist du der Hüter.« Seit diesem Tag hat mich niemand mehr gesehen. Doch wer durch den Nebel von Fahlenwerder geht, hört manchmal ein leises Flüstern und findet einen Stein vor seiner Tür. Es vergingen Monate oder waren es Jahre. Ich hatte jedes Zeitgefühl verloren. Der Nebel umhüllte mich wie ein unsichtbarer Mantel, eine zweite Haut. Er war überall. Er drang durch die Ritzen der Hütte, durch die Fenster, kroch in meine Lungen. Doch er war nicht einfach nur Nebel. Er lebte. Er flüsterte mir Dinge zu, unaufhörlich, in einer Sprache, die ich langsam zu verstehen begann. Es war eine Sprache, die älter war als das Dorf, älter als die Geschichten vom Steinmann. Sie sprach von einer Macht, die in den Tiefen des Moores schlummerte, einer Macht, die nur durch Opfer gebändigt werden konnte. Ich wurde sein Gefangener und sein Diener. Doch es gab Regeln. Der Nebel durfte nie das Dorf verlassen. Dafür musste der Hüter sorgen. Und der Hüter musste dafür sorgen, dass das Gleichgewicht gewahrt blieb. Es war meine Aufgabe, das nächste Opfer zu finden. Jemand musste den Nebel nähren, um ihn fernzuhalten. Ich hatte keine Wahl. Eines Tages sah ich jemanden durch den Nebel wandern. Eine Gestalt, vertraut und doch fremd. Es war Anna. Sie hatte mich nicht aufgegeben. Sie suchte nach mir.
»Jakob«,
rief sie in die Leere, doch ihre Stimme klang gedämpft, als ob der Nebel sie verschluckte. Ich wollte ihr antworten, doch ich wusste, dass ich es nicht durfte. Der Nebel wollte sie. Er wollte sie als Opfer. Ich kämpfte gegen den Drang an, doch je näher sie kam, desto stärker wurde das Flüstern in meinem Kopf. Bring sie zu uns. Plötzlich stand sie vor der Hütte, ihre Augen weit aufgerissen.
Jakob, du lebst. Was ist hier passiert?
Sie wollte auf mich zulaufen, doch ich hob die Hand.
Anna, bleib stehen.
Sie hielt inne, zögerte.
Du solltest nicht hier sein, sagte ich mit brüchiger Stimme. Geh zurück. Ich kann dich nicht einfach hier lassen, sagte sie. Ich habe dich überall gesucht. Wir dachten, du wärst tot.
Ich konnte sehen, wie die Tränen ihr über das Gesicht liefen. Doch es gab keine Rettung mehr. Der Nebel hatte mich längst genommen.
Es ist zu spät, flüsterte ich. Ich bin der Hüter.
Anna verstand es nicht. Sie konnte es nicht verstehen. Also lief sie weiter auf mich zu.
Jakob, bitte komm mit mir. Wir können gehen. Es gibt einen Weg zurück.
Doch der Nebel um sie herum wurde dichter. Er begann sich um ihre Beine zu winden, zog sie nach unten. Sie bemerkte es erst, als es zu spät war.
Was? Was passiert hier?
Ich griff nach ihrer Hand, versuchte sie festzuhalten, doch der Nebel war stärker. Er wollte sie.
Es tut mir leid, flüsterte ich, Tränen in den Augen. Es tut mir so leid.
Anna schrie meinen Namen, während der Nebel sie verschluckte. Ihr Gesicht verzerrte sich vor Panik, bevor sie in der grauen Finsternis verschwand. Dann war es still. Nur das Flüstern blieb. Ich blieb allein zurück. Der Nebel war satt. Er hatte sein Opfer bekommen und für eine Weile würde Ruhe einkehren. Doch ich wusste, dass es nicht ewig so bleiben würde. Eines Tages würde der Nebel wieder hungrig sein. Ich kehrte in die Hütte zurück, setzte mich auf den alten Stuhl vor dem Kamin und starrte in die Flammen. In meinen Händen hielt ich einen neuen Stein, rund und glatt, mit demselben Symbol darauf. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand anderes den Weg ins Moor finden würde, bis jemand anderes den Ruf des Nebels hören würde. Und wenn es soweit war, würde ich bereit sein. Denn ich war jetzt der Hüter, für immer. Ich hätte nie gedacht, dass ein harmloser Ausflug in ein abgelegenes Dorf mein ganzes Leben verändern würde. Doch jetzt, Jahre später, weiß ich, dass ich an jenem Wochenende etwas betreten habe, das nicht für Menschen bestimmt ist. Etwas Dunkles, etwas Altes. Aber alles begann ganz unscheinbar, mit einem Brief. Es war ein regnerischer Montagmorgen, als ich den Brief in meinem Briefkasten fand. Er war in altmodischer Handschrift verfasst, das Papier leicht vergilbt. Kein Absender. Nur mein Name stand darauf. Johannes Winter, Berlin, Möckernstraße 77. Ich öffnete den Umschlag. Darin fand ich eine kurze Nachricht. Du hast ein Haus geerbt. Adresse: Alter Försterweg 13, Richtenbach. Melde dich bis zum Ende der Woche. Sonst geht der Besitz an den Staat. Ich kannte diesen Ort nicht. Richtenbach war mir völlig fremd. Auch von einer Erbschaft wusste ich nichts. Meine Eltern waren seit Jahren tot und ich hatte keine Verwandten, die ein solches Haus hätten hinterlassen können. Trotzdem, der Gedanke an ein eigenes Haus weckte meine Neugier. Vielleicht ein alter Hof? Ein kleines Landhaus? Ich beschloss, der Sache nachzugehen. Richtenbach liegt tief in der Eifel, nicht weit von der belgischen Grenze. Es war ein vergessener Ort, über den selbst Google kaum Informationen hatte. Die wenigen Fotos zeigten verlassene Straßen und verwitterte Fachwerkhäuser. Kein Bahnhof, keine Geschäfte, nur Wald und alte Höfe. Am Freitag machte ich mich auf den Weg. Der Himmel war grau, als ich Berlin verließ. Je näher ich Richtenbach kam, desto dichter wurde der Nebel. Die Bäume an der Straße wirkten wie verkrüppelte Gestalten, deren Äste sich wie Finger in den Himmel streckten. Als ich endlich das Ortsschild erreichte, schauderte es mich. Es war nicht der übliche Schauer der Kälte. Nein, es fühlte sich an, als würde mich jemand beobachten. Der alte Försterweg war eine holprige Straße, gesäumt von hohen Bäumen. Am Ende der Straße stand ein Haus. Es war größer, als ich erwartet hatte. Ein dreistöckiges Gebäude mit verwittertem Putz und dunklen Fensterläden, die im Wind klapperten. Das Dach war mit Moos bedeckt und eine alte Holzveranda knarrte unter meinen Schritten. Ich holte den Schlüssel aus dem Briefumschlag und öffnete die Tür. Sie ging schwer auf, als hätte sie sich über die Jahre verzogen. Im Inneren roch es nach feuchtem Holz und Staub. Ich ging durch die Räume. Ein Wohnzimmer mit schweren, dunklen Möbeln, eine verlassene Küche mit verrostetem Herd, eine alte Bibliothek voller verstaubter Bücher. Alles schien aus einer anderen Zeit zu stammen. Doch das Merkwürdigste war der Keller. Eine schwere Tür führte hinab. Ich zögerte, aber die Neugier siegte. Die Treppe knarzte unter meinen Füßen. Der Keller war kühler als der Rest des Hauses. Und dort, mitten im Raum, stand ein Tisch mit einer einzigen brennenden Kerze. Ich war nicht allein. Das war mein erster Gedanke, als ich die Kerze sah. Doch der Raum war leer. Keine Geräusche, kein Windhauch, nur die flackernde Flamme. Ich griff nach der Kerze, um sie auszumachen, und in dem Moment hörte ich es. Ein leises Flüstern. Zuerst glaubte ich, es käme von draußen. Doch das Flüstern wurde lauter, klarer. Es war nicht eine Stimme. Es waren viele. Geh nicht weiter. Bleib. Komm zu uns. Ich stolperte zurück, mein Herz hämmerte in meiner Brust. Doch als ich die Treppe hinaufhetzte, stand plötzlich eine Gestalt vor mir. Eine Frau. Blass, mit langem, dunklem Haar. Sie trug ein altes Kleid, das bis zum Boden reichte. Ihre Augen. Leer. Keine Pupillen. Nur weißes, endloses Nichts. Ich rannte aus dem Haus, stolperte über die Veranda und fiel in den Schlamm. Hinter mir hörte ich die Tür zuschlagen. Doch ich drehte mich nicht um. Im Dorf herrschte gespenstische Stille. Keine Autos, keine Menschen. Nur der Wind, der durch die leeren Straßen heulte. Ich lief zur nächstgelegenen Häuserreihe, klopfte an die Türen, aber niemand öffnete. Endlich fand ich einen alten Mann, der vor einem der Häuser saß. Er sah mich mit einem durchdringenden Blick an. »Du bist also der neue Besitzer des Hauses«, sagte er tonlos. Ich nickte, noch außer Atem. »Das Haus hinter den Bäumen«, murmelte er. »Sie hätten dich warnen sollen. Niemand bleibt lange dort.« »Was meinen Sie?«, fragte ich. Er sah mich an, seine Augen kalt wie Stein. »Das Haus gehörte früher der Familie von Amsberg. Sie waren Waldhüter und Hexenjäger. In jenen Wäldern haben sie unzählige Menschen verbrannt, Frauen, Männer, Kinder. Doch die Toten fanden keinen Frieden. Sie kehren immer zurück, und jeder, der das Haus betritt, gehört ihnen. Ich beschloss, die Nacht im Dorf zu verbringen. Doch kaum war es dunkel, begannen die Geräusche. Ein leises Klopfen an meinem Fenster, Schritte auf der Straße und dann das Flüstern. Es war zurück. »Johannes, komm zurück. Das Haus wartet.« Ich versuchte, es zu ignorieren. Doch das Flüstern wurde zu einem Singen. Eine Melodie, alt und fremd. Und dann sah ich sie wieder. Die Frau mit den leeren Augen, direkt vor meinem Fenster. Ich sprang auf, rannte hinaus, in Richtung Wald. Der Nebel war dicht. Die Bäume schienen sich zu bewegen. Doch ich rannte weiter, immer tiefer hinein. Und dann sah ich es. Das Haus. Das verfluchte Haus hinter den Bäumen. Es stand da, als hätte es auf mich gewartet. Ich wusste, ich musste zurück. Irgendetwas zog mich dorthin. Und als ich die Veranda betrat, öffnete sich die Tür von selbst. Im Flur hing ein Spiegel. Mein Spiegelbild war anders, blasser, fremder. Und hinter mir die Frau. »Du gehörst uns«, flüsterte sie. »Für immer.« Ich drehte mich um, doch da war niemand. Nur das Haus und die Stimmen. Ich habe das Haus nie wieder verlassen. Ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen oder Monate vergangen sind, seit ich das Haus wieder betreten habe. Zeit bedeutet hier nichts mehr. Die Uhr an der Wand tickt, doch die Zeiger stehen still. Manchmal ist es Tag, manchmal Nacht, doch ohne Übergang. Das Licht draußen wechselt, als würde jemand einen Schalter betätigen. Die Stimmen sind immer da. Sie flüstern durch die Wände. Sie singen alte Lieder, deren Bedeutung ich nicht verstehe. Die Melodien sind traurig, doch trügerisch sanft, als wollten sie mich in einen traumlosen Schlaf wiegen. Aber ich schlafe kaum noch. Jedes Mal, wenn ich die Augen schließe, höre ich sie lauter. Und dann sind da die Spiegel. Eines Tages bemerkte ich etwas Unheimliches. Der Mann, der mich im Spiegel ansah, war nicht mehr ich. Zuerst dachte ich, es läge am Licht oder an meiner Erschöpfung. Doch nach und nach wurde mir klar, der Mann im Spiegel bewegte sich anders. Wenn ich nickte, schüttelte er den Kopf. Wenn ich wegsah, blieb er stehen und beobachtete mich. Sein Gesicht war meinem ähnlich, doch die Augen waren leer. Diese toten, weißen Augen, wie bei der Frau im Keller. Eines Abends hörte ich ein Kratzen im Hausflur. Ich folgte dem Geräusch, bis ich vor dem großen Spiegel stand. Das Kratzen kam von innen. Der Mann im Spiegel lächelte, und dann sprach er: »Johannes, es ist Zeit.« Ich wich zurück, meine Hände zitterten. »Zeit? Wofür?« Sein Lächeln wurde breiter, unnatürlich verzerrt. »Zeit, dass du deinen Platz einnimmst.« Ich rannte. Doch im Haus gab es kein Entkommen. Jede Tür führte zurück zum Flur. Jeder Gang endete vor dem Spiegel. Am nächsten Morgen, wenn es denn Morgen war, wagte ich mich erneut in den Keller. Ich musste wissen, was hinter all dem steckte. Die Tür knarrte, als ich sie öffnete, und kalte Luft strömte mir entgegen. Diesmal war die Kerze erloschen. Doch auf dem Tisch lag etwas Neues. Ein altes Tagebuch. Der Einband war brüchig, die Seiten vergilbt. Ich schlug es auf. Es gehörte einem Mann namens Friedrich von Amsberg. Der erste Eintrag war vom Jahr 1768. November 1768. Wir haben sie gefangen. Die Hexe von Richtenbach. Sie schrie und fluchte, doch wir haben sie an den Baum gebunden. Es war mein Vater, der das Feuer entzündete. Ich sah ihr in die Augen, als die Flammen sie verschlangen. Doch ich hätte es nicht tun sollen. Diese Augen, ich sehe sie immer noch. Ich blätterte weiter. Dezember 1768. Die Unruhe lässt mich nicht los. Sie haben uns verflucht, sagt meine Mutter. Die von Amsbergs werden niemals Frieden finden. Wir gehören ihr nun. Ich fühlte, wie mir das Blut in den Adern gefror. Die Hexe war es. Der Fluch lag auf diesem Haus und auf allen, die es betraten. Das letzte Datum im Tagebuch war vom Jahr 1940. Ein Name stand darunter: Karl Winter. Mein Großvater. Mir wurde plötzlich alles klar. Meine Familie war immer mit diesem Haus verbunden gewesen. Mein Großvater hatte es verlassen, um dem Fluch zu entkommen. Doch niemand entkommt dem Haus. Es holt sich, was ihm gehört. Und jetzt hatte es mich gefunden. Die Stimmen wurden lauter, während ich im Keller stand. Das Flüstern vermischte sich zu einem einzigen Satz, der immer wieder wiederholt wurde. Er ist der Letzte von ihnen. Ich starrte die Kerze auf dem Tisch an. Ein Funke Hoffnung keimte in mir auf. Vielleicht konnte ich den Fluch brechen. Vielleicht musste ich das Feuer erneut entfachen. Ich griff nach der Kerze, doch in dem Moment berührte mich eine kalte Hand. Es war die Frau. Ihr Gesicht war blass, ihre Augen leer. Doch diesmal sprach sie mit einer Stimme, die ich erkannte, die Stimme meiner Mutter. »Warum bist du zurückgekommen?«, fragte sie. »Ich habe versucht, dich zu warnen.« Ich wich zurück. »Mama, was ist das hier?« »Es ist unser Fluch«, sagte sie traurig. »Die von Amsbergs, und du bist der Letzte. Es endet mit dir.«
Ich will das nicht, flüsterte ich.
Sie kam näher, bis ich ihren kalten Atem auf meiner Haut spürte.
Du hast keine Wahl.
Plötzlich riss der Boden unter mir auf. Ich fiel, oder wurde gezogen, in die Dunkelheit.
Als ich wieder zu mir kam, stand ich im Flur vor dem großen Spiegel. Mein Herz hämmerte, als ich hineinsah. Doch diesmal war da kein fremder Mann mehr. Es war mein eigenes Gesicht. Aber ich lächelte, obwohl ich das nicht wollte. Mein Spiegelbild bewegte sich unabhängig von mir. Es winkte. Und ich spürte, wie meine eigene Hand sich zwanghaft hob.
Ich bin nicht du, flüsterte ich.
Doch das Bild im Spiegel sprach mit meiner Stimme zurück. Nicht mehr. Ich schlug gegen den Spiegel, doch er zersplitterte nicht. Stattdessen begann das Glas sich zu verformen. Mein Spiegelbild verzog sich zu einem hässlichen Grinsen. Dann sprach es den letzten Satz, den ich jemals hören würde. Willkommen zu Hause. Niemand hat mich je wieder gesehen. Man sagt, das Haus am alten Försterweg stehe leer. Doch manchmal hört man Schritte auf der Veranda, flüstern im Nebel. Und wenn man zu nahe an die Fenster tritt, sieht man einen Mann hinter den Gardinen stehen. Er beobachtet. Und manchmal, nur manchmal, sieht er genauso aus wie du.
Mein Name ist Jonas Richter. Ich bin 37 Jahre alt, geschieden und lebe seit ein paar Monaten wieder in meiner Heimatstadt Lübeck. Es war nicht meine erste Wahl, zurückzukehren. Die Stadt hatte für mich immer etwas Melancholisches. Eine Stimmung, die ich nicht recht greifen konnte, die sich aber wie feuchter Nebel über meine Kindheitserinnerungen gelegt hatte. Doch nach meiner Scheidung schien mir ein Neuanfang hier das Beste zu sein. Ich mietete eine Wohnung in einem alten Gebäude am Rande der Altstadt, direkt an der Trave. Das Haus stammte aus dem 18. Jahrhundert, die Fassade war mit dunklen Backsteinen verkleidet und das Treppenhaus roch nach Holz und Geschichte. Die Wohnung selbst war bescheiden, aber charmant. Hohe Decken, knarrende Dielenböden und große Fenster, die den Blick auf die verwitterten Dächer der Altstadt freigaben. Was mir jedoch sofort auffiel, war das Fenster im dritten Stock gegenüber meiner Wohnung. Es war immer geschlossen. Selbst an den heißesten Sommertagen rührte sich der Fensterflügel keinen Zentimeter. Die weißen Gardinen dahinter schienen nie bewegt worden zu sein. Es war merkwürdig, denn ich konnte schwören, dass die anderen Fenster des Hauses regelmäßig geöffnet und geschlossen wurden. Nur dieses eine Fenster blieb unverändert. Eines Abends, als ich vom Einkaufen zurückkam, bemerkte ich eine Gestalt hinter dem Fenster. Ein Mann. Er stand regungslos da, starrte direkt auf meine Wohnung. Es war keine zufällige Bewegung oder ein flüchtiger Blick. Er sah mich an. Seine Augen, schattenhaft hinter den Gardinen, folgten mir, als ich die Haustür öffnete und das Treppenhaus hinaufstieg. Es beunruhigte mich. Vielleicht lebte dort ein alter Mann, dachte ich. Jemand, der kaum noch nach draußen ging und seine Tage damit verbrachte, aus dem Fenster zu schauen. Doch warum hatte ich ihn nie zuvor gesehen? Und warum schien er mich so fixiert zu beobachten? In den folgenden Tagen versuchte ich, nicht mehr an das Fenster zu denken. Ich ging meinen gewohnten Tätigkeiten nach, aber immer wieder ertappte ich mich dabei, wie mein Blick zu diesem Fenster wanderte. Es blieb unverändert, geschlossen. Und jedes Mal hatte ich das Gefühl, dass der Mann dort hinter den Gardinen stand und mich beobachtete. Eine Woche später hörte ich zum ersten Mal die Schritte. Es war gegen Mitternacht und ich war gerade dabei, ins Bett zu gehen, als ich das dumpfe Geräusch von Schuhen auf den alten Holztreppen hörte. Die Schritte waren langsam und schwer. Jemand schien sich mit Mühe die Treppe hinaufzuschleppen. Ich hielt den Atem an. Wer konnte das sein? Alle anderen Mieter waren längst zu Hause. Außerdem wusste ich, dass die Wohnung im dritten Stock leer stand. Der vorherige Mieter war vor Monaten ausgezogen und seither hatte sich dort nichts mehr getan. Die Schritte hielten direkt vor meiner Wohnungstür an. Es folgte ein Moment der Stille. Dann hörte ich ein leises Klopfen, nicht an meine Tür. Es klang, als ob jemand mit den Fingern sanft gegen das Holz des Treppengeländers klopfte. Es war ein rhythmisches Klopfen. Drei Schläge, eine Pause, drei Schläge. Ich stand regungslos da, mein Herz raste. Schließlich wagte ich es, zur Tür zu gehen und durch den Spion zu schauen. Da war niemand. Doch als ich wieder ins Bett ging, hörte ich die Schritte erneut. Diesmal die Treppe hinunter, bis sie im Nichts verklangen. Am nächsten Tag fragte ich meinen Nachbarn, Herrn Krüger, einen pensionierten Geschichtslehrer, ob er etwas über das Gebäude wisse. »Oh, das Haus hat eine lange Geschichte«, sagte er. »Erbaut im Jahre 1780. Es war früher ein Kaufmannshaus. Ich wollte es genau wissen.« »Und die Wohnung im dritten Stock? Wissen Sie, wer dort gewohnt hat?« Herr Krüger runzelte die Stirn. »Da oben hat es immer wieder Mieterwechsel gegeben. Niemand bleibt lange. Man sagt, es sei verflucht.«
Ich lachte nervös. »Verflucht? Das klingt ja wie aus einem Gruselroman.«
Doch Herr Krüger blieb ernst. Vor über 100 Jahren lebte dort ein Mann namens Theodor Brauer. Ein Kaufmann, dessen Geschäft in den Ruin ging. Es heißt, er habe seine Frau und seine Tochter in der Wohnung ermordet, bevor er sich selbst erhängte. Seitdem sieht man angeblich manchmal jemanden am Fenster stehen. Immer um dieselbe Uhrzeit. Ich spürte, wie mir kalt wurde. Welche Uhrzeit? Mitternacht. Am folgenden Abend beschloss ich, wach zu bleiben und das Fenster im dritten Stock zu beobachten. Kurz vor Mitternacht setzte ich mich in den Sessel am Fenster und ließ den Blick über die gegenüberliegende Hausfassade schweifen. Und tatsächlich, um Punkt 12 erschien die Gestalt hinter dem Fenster. Der Mann, regungslos, mit einem durchdringenden Blick, der mir durch das Glas direkt in die Augen zu bohren schien. Dann bewegte er sich. Langsam hob er die Hand und legte sie an die Fensterscheibe. Mir lief ein Schauder über den Rücken. Ich wusste nicht warum, aber ich spürte instinktiv, dass ich das Licht ausschalten musste. Ich stand auf und tat es. Jetzt saß ich im Dunkeln und nur der Mond erhellte das Zimmer. Als ich zurückblickte, war der Mann fort. Doch plötzlich sah ich eine Bewegung. Nicht im Fenster gegenüber, sondern in meinem eigenen Spiegel. Ein Schatten stand hinter mir. Ich drehte mich um. Niemand war da. Die folgenden Nächte wurden unerträglich. Das Klopfen kehrte zurück, immer um Mitternacht. Drei Schläge, eine Pause, drei Schläge. Ich hörte Schritte im Treppenhaus, doch wenn ich nachsah, war niemand zu sehen. Eines Nachts, als das Klopfen begann, riss ich die Tür auf und rannte hinaus. »Wer ist da?« rief ich in die Dunkelheit des Treppenhauses. Keine Antwort, nur das Echo meiner Stimme. Doch als ich wieder hineingehen wollte, fiel mein Blick auf die Wohnungstür im dritten Stock. Sie stand offen. Langsam stieg ich die Treppe hinauf. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, meine Hände zitterten. Als ich die offene Tür erreichte, bemerkte ich, dass die Wohnung leer war. Bis auf einen großen antiken Spiegel, der mitten im Raum stand. Und in diesem Spiegel sah ich ihn wieder. Den Mann. Diesmal stand er direkt hinter mir. Ich rannte. Die Treppen hinunter, hinaus auf die Straße. Ich konnte nicht mehr in dieses Haus zurückkehren. Ein paar Tage später zog ich aus. Ich wollte das Kapitel abschließen, doch eines ließ mir keine Ruhe. Als ich noch einmal zurückkehrte, um den Schlüssel abzugeben, sah ich zum dritten Stock hinauf. Das Fenster war geöffnet. Und hinter den Gardinen stand er, der Mann im dritten Fenster. Ich kehrte nicht mehr in meine Wohnung zurück. Stattdessen quartierte ich mich vorübergehend in einem kleinen Hotel in der Nähe der Altstadt ein. Doch die Unruhe ließ mich nicht los. Das Bild des offenen Fensters und der Gestalt dahinter brannte sich in meinen Geist ein, bis ich beschloss, noch einmal mit Herrn Krüger zu sprechen. Als ich ihn wieder traf, sah er mich mit einem besorgten Blick an. »Sie sehen aus, als hätten Sie nicht geschlafen«, bemerkte er. »Ich muss etwas wissen«, sagte ich, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. »Was genau wissen Sie über diesen Spiegel in der Wohnung im dritten Stock?« Herr Krüger runzelte die Stirn. »Spiegel?« »Ja,
Ein großer, antiker Spiegel. Er steht mitten im Raum. Herr Krüger blass. Der Spiegel. Ist er noch da? Ich nickte. Er war das Einzige in der Wohnung. Der alte Mann schüttelte langsam den Kopf. Das hätte er nicht sein dürfen. Man sagte, der Spiegel habe etwas mit den Ereignissen zu tun, die dort geschahen. Er gehörte Theodor Brauer, dem Kaufmann. Es heißt, er sei besessen gewesen. Nicht von Geistern, sondern von seinem eigenen Spiegelbild. Ich schluckte schwer. Besessen? Was meinen Sie damit? Theodor Brauer soll immer wieder behauptet haben, dass er im Spiegel etwas anderes sah als sich selbst. Er sprach von einem Doppelgänger, einem zweiten Ich, das ihn beobachtete und ihm Befehle erteilte. In den Wochen vor den Morden war er zunehmend paranoid. Und dann, Herr Krüger hielt inne, kam es zu dieser Tragödie. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Was ist mit dem Spiegel passiert, nachdem Brauer starb? Er blieb in der Wohnung. Niemand wollte ihn haben, aber irgendwann verschwand er. Bis jetzt. Ich wusste, dass ich zurückkehren musste. So sehr ich mich auch davor fürchtete, ich musste die Wahrheit herausfinden. Am nächsten Abend, kurz vor Mitternacht, schlich ich mich ins Gebäude zurück. Das Haus lag still und verlassen da. Die meisten Mieter schienen bereits zu schlafen. Ich öffnete leise die Tür zur Wohnung im dritten Stock. Der Spiegel stand immer noch da, genau an derselben Stelle. Das Mondlicht fiel durch das Fenster und tauchte den Raum in ein silbriges Licht. Ich trat näher an den Spiegel heran. Mein eigenes Gesicht starrte mir entgegen. Müde, blass, mit dunklen Schatten unter den Augen. Dann bemerkte ich die Veränderung. Das Spiegelbild bewegte sich nicht synchron mit mir. Ich hob langsam die Hand. Mein Spiegelbild tat dasselbe, aber es zögerte. Ein winziger Moment der Verzögerung, kaum sichtbar, doch genug, um mir das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. »Wer bist du?« flüsterte ich, während ich mein eigenes Gesicht im Spiegel fixierte. Das Spiegelbild lächelte. Ich wich zurück. Das war unmöglich. Mein Gesichtsausdruck war starr vor Angst. Doch das Spiegelbild, es grinste mich an. Dann hob es langsam die Hand und deutete auf das Fenster. Das dritte Fenster. Plötzlich hörte ich das Klopfen wieder. Drei Schläge, eine Pause, drei Schläge. Diesmal war es nicht vor meiner Tür, sondern direkt hinter mir. Ich drehte mich hastig um und sah ihn. Der Mann aus dem Fenster stand im Raum. Ich konnte nicht schreien. Meine Stimme blieb mir im Hals stecken. Der Mann war groß, hager und trug einen altmodischen Anzug. Seine Augen waren tiefschwarz und sein Gesicht war mein eigenes. »Was willst du von mir?« brachte ich mühsam hervor. Der Mann lächelte. »Ich bin nur ein Teil von dir, Jonas. Ein Teil, den du lange ignoriert hast.« »Das ist unmöglich«, stammelte ich. »Ist es das?« fragte er ruhig. »Wir beide wissen, dass du schon lange vor dir selbst davonläufst. Deine Fehler, deine Ängste, sie alle sind hier, in diesem Spiegel.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin nicht wie du.« Der Mann trat einen Schritt näher. »Oh doch, du bist genau wie ich. Du kannst rennen, so weit du willst. Doch am Ende wirst du immer wieder hier landen, im dritten Fenster.« Ich spürte, wie mir die Tränen in die Augen traten. »Was soll ich tun?« »Es gibt nur einen Weg, die Verbindung zu lösen«, sagte der Mann. »Du musst den Spiegel zerstören.« Ohne weiter nachzudenken, packte ich einen alten Stuhl, der in der Ecke des Zimmers stand, und schlug mit voller Wucht auf den Spiegel ein. Das Glas zersplitterte in tausend Stücke, die im Mondlicht glitzerten wie Diamanten. Doch das Klopfen hörte nicht auf. Drei Schläge, eine Pause, drei Schläge. Ich wirbelte herum und sah, dass das dritte Fenster sich langsam öffnete. Ein kalter Wind wehte durch den Raum und ich hörte eine leise Stimme, die meinen Namen flüsterte. »Jonas,
Dann wurde alles schwarz. Ich erwachte im Krankenhaus. Man hatte mich bewusstlos in der Wohnung gefunden, nachdem die Nachbarn die Polizei gerufen hatten. Niemand konnte sich erklären, was passiert war. Doch etwas stimmte nicht. Als ich aufstand und zum Fenster des Krankenzimmers ging, sah ich hinüber zum alten Gebäude. Das dritte Fenster war offen und hinter den Gardinen stand mein eigenes Spiegelbild mit einem breiten, unheimlichen Lächeln. Seitdem bleibt es immer dort. Ich heiße Erik und ich bin ein Mann, der keine Angst vor der Dunkelheit hat. Oder zumindest dachte ich das. Ich wuchs in einem kleinen Dorf in Niedersachsen auf, in der Nähe des Tister Bauernmoors. Das Moor war ein Ort voller Geheimnisse und Mythen, von dem die Älteren im Dorf sagten, dass es die Seele verschlinge, wenn man es bei Nebel betritt. Ich hielt das immer für Spinnerei. Bis zu jener Nacht im November, als ich selbst in die Fänge des Moors geriet. Das Tister Moor ist berühmt für seine Kraniche, die im Herbst in Scharen über die dunklen Wasserflächen fliegen. Die Luft ist dann voller klagender Schreie, die einem durch Mark und Bein gehen. Aber in jener Nacht gab es keinen Vogelruf. Nur Stille. Eine beklemmende, unnatürliche Stille, die sich wie ein Schatten über die Landschaft legte. Mein bester Freund Jonas und ich waren auf dem Rückweg von einem gemeinsamen Abendessen in einem Nachbardorf. Wir entschieden uns, den Weg über das Moor abzukürzen, obwohl wir beide den Geschichten unserer Großmütter im Hinterkopf hatten. Bleibt auf dem Weg, egal was passiert, hatten sie uns immer wieder eingeschärft. Doch das waren nur Märchen, oder? Es war kurz nach 10 Uhr, als wir das Moor betraten. Der Nebel lag dicht über dem Boden und die kahlen Äste der Bäume reckten sich wie Knochenfinger in den Himmel. Unsere Taschenlampen warfen lange, gespenstische Schatten auf den matschigen Pfad vor uns. »Hast du das gehört?«, fragte Jonas plötzlich. Ich blieb stehen und lauschte. Zunächst war da nichts, nur der Wind, der über die Wasserfläche strich. Doch dann hörte ich es auch. Ein leises, murmelndes Flüstern, das aus dem Nebel zu kommen schien. Es war unmöglich zu verstehen, was gesagt wurde, aber es klang, als würden mehrere Stimmen gleichzeitig sprechen. »Vielleicht sind es Leute vom Dorf«, sagte ich, doch meine Stimme klang weniger überzeugt, als ich es gerne gehabt hätte. »Um diese Uhrzeit? Im Moor? Niemals«, antwortete Jonas. Er hatte recht. Niemand im Dorf wagte es, nach Einbruch der Dunkelheit hierher zu kommen. Wir gingen weiter, doch das Flüstern verfolgte uns. Mal schien es links von uns zu sein, mal rechts, und manchmal hörte es sich an, als käme es direkt hinter uns. Wir drehten uns mehrmals um, aber da war niemand. Nur Nebel und Dunkelheit. Nach 20 Minuten kamen wir an eine Weggabelung, die mir merkwürdig vorkam. Ich kannte die Wege im Moor. Schließlich war ich hier aufgewachsen, aber dieser Abzweig war mir völlig fremd. Der Pfad, den wir genommen hatten, schien plötzlich in zwei Richtungen zu führen, doch das war unmöglich. »Welcher Weg ist der richtige?«, fragte Jonas nervös. Ich zögerte. Links oder rechts? Beide Wege sahen identisch aus. »Wir nehmen den rechten«, entschied ich schließlich. Wir liefen weiter, doch nach wenigen Minuten wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Der Pfad führte uns tiefer ins Moor, weg von den markanten Bäumen und den kleinen Brücken, die wir kannten. Es fühlte sich an, als würden wir im Kreis laufen. Der Nebel wurde immer dichter und das Flüstern wurde lauter. Plötzlich blieb Jonas stehen. »Da vorne, siehst du das?« Ich folgte seinem Blick und fühlte, wie mein Herz einen Schlag aussetzte. Im Nebel tauchte eine Gestalt auf. Sie stand still, mitten auf dem Weg, mit dem Rücken zu uns. Eine Frau, oder zumindest glaubte ich, dass es eine Frau war. Sie trug ein langes, dunkles Kleid, das bis zum Boden reichte. Ihr Haar war nass und hing in Strähnen herab.
»Entschuldigung«, rief ich. »Können Sie uns sagen, wie wir zurück ins Dorf kommen?« Die Gestalt rührte sich nicht. »Vielleicht hat sie uns nicht gehört«, sagte Jonas, aber seine Stimme zitterte.
Ich wollte gerade einen Schritt nach vorne machen, als die Frau sich plötzlich bewegte. Sie drehte ihren Kopf langsam zur Seite. Viel zu langsam, als wäre sie eine Puppe mit einem steifen Hals. Ich sah ihr Gesicht. Es war leer. Kein Mund, keine Augen, keine Nase. Nur glatte, blasse Haut. Jonas schrie auf. »Lauf!« rief er, und ohne nachzudenken rannte ich los. Wir rannten durch das Moor, stolperten über Wurzeln und rutschten auf dem matschigen Boden aus. Das Flüstern wurde immer lauter, und es klang jetzt wie ein Chor aus Stimmen, der unsere Namen rief. »Erik! Jonas! Komm zurück!« Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir eine alte Holzbrücke. Ich kannte diese Brücke. Sie führte zurück ins Dorf. Doch als wir sie überquerten, hörte ich hinter mir das Knarren von Holz. Ich drehte mich um. Die Frau stand am anderen Ende der Brücke. Ihre leere, gesichtslose Fratze war direkt auf mich gerichtet. »Komm«, flüsterte sie. Es war, als würde die Stimme direkt in meinem Kopf erklingen. »Du gehörst hierher«, Jonas packte mich am Arm. »Nicht hinschauen, weiter!« Wir rannten, bis wir die ersten Häuser des Dorfes sahen. Erst als wir sicher in meinem Elternhaus waren, ließen wir uns erschöpft auf das Sofa fallen. Jonas konnte kaum sprechen und meine Hände zitterten unkontrolliert.
»Was war das?« stammelte er schließlich.
Ich wusste es nicht. Ich wollte es auch nicht wissen. Am nächsten Morgen erzählten wir niemandem von unserem Erlebnis. Wer hätte uns geglaubt? Doch als wir in den Tagen darauf das Moor von der Ferne betrachteten, sah ich sie. Die Frau stand dort, still wie eine Statue, und starrte in unsere Richtung. Niemand außer mir schien sie zu bemerken. Und dann, in einer kalten Novembernacht, verschwand Jonas. Er hatte mir nicht gesagt, dass er ins Moor gehen wollte, aber ich wusste, dass er dort war. Ich suchte ihn tagelang, zusammen mit anderen Dorfbewohnern. Aber Jonas blieb verschwunden. Sie fanden nur seine Tasche, auf jener alten Holzbrücke, die ins Moor führte. Seitdem höre ich das Flüstern immer wieder. Manchmal, wenn ich allein bin, flüstert es meinen Namen. Es kommt mit dem Nebel und es wird lauter, je näher der November rückt. Ich weiß, dass ich eines Tages zurückkehren werde. Das Moor hat mich nicht vergessen. Und ich fürchte, es wird mich holen. Wochenlang suchte das ganze Dorf nach Jonas. Die Polizei war da, Taucher durchkämmten die Wasserlöcher im Moor, Spürhunde wurden eingesetzt. Doch von ihm fehlte jede Spur. Manche im Dorf glaubten, er sei einfach weggelaufen. »Junge Männer wollen manchmal einfach raus in die Welt«, sagten sie. Aber ich wusste, dass das nicht stimmte. Jonas hätte mich nie ohne ein Wort zurückgelassen. »Das Moor verschluckt manchmal Menschen«, sagte meine Großmutter, als sie mir eines Abends eine Decke über die Schultern legte. »Manchmal geben sie es wieder frei, manchmal nicht.« Sie sagte es so beiläufig, als spräche sie über das Wetter. Ich starrte sie entsetzt an. »Was meinst du damit? Was passiert mit denen, die nicht zurückkommen?« Ihre Augen verengten sich, und für einen Moment schien sie abzuwägen, ob sie mir die Wahrheit sagen sollte. Schließlich seufzte sie schwer. »Ich bin alt genug, um dir das zu sagen. Es gibt Geschichten, die in diesem Dorf von Generation zu Generation weitergegeben werden. Geschichten über das Moor und die Frau.« Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Welche Frau?« »Die Moorfrau«, flüsterte meine Großmutter. »Ein altes Wesen, älter als die Bäume, älter als das Dorf. Man sagt, sie war einmal ein Mensch. Eine Hebamme, die Frauen aus dem Dorf half, wenn sie Kinder erwarteten. Aber eines Tages geschah etwas Schreckliches.« »Was?« »Sie verlor ihr eigenes Kind. Es ertrank im Moor. Die Leute behaupten, sie sei wahnsinnig vor Trauer geworden. Sie habe ihr totes Kind gesucht, bis sie selbst im Moor verschwand. Aber ihr Geist blieb. Sie ruft Menschen zu sich, besonders junge Männer.« Mir lief ein eiskalter Schauer den Rücken hinunter. »Das ist doch nur eine Legende.« Meine Großmutter schüttelte langsam den Kopf. »Das dachte ich auch«, Aber weißt du, wie viele Menschen in den letzten 100 Jahren im Moor verschwunden sind? Männer, die nie wiedergefunden wurden? Es gibt eine Liste. Ich starrte sie ungläubig an. Doch ich konnte nicht anders. Ich musste diese Liste sehen. Am nächsten Tag ging ich ins Rathaus. Der Archivar, Herr Fischer, war ein mürrischer alter Mann, der nicht viel redete, aber die alten Akten wie seinen eigenen Schatz hütete. Als ich nach vermissten Fällen im Moor fragte, zog er eine dicke, verstaubte Mappe hervor und legte sie schweigend vor mir auf den Tisch. Ich blätterte die Seiten durch und mir wurde übel. 1915. Wilhelm Hansen, 18 Jahre alt, verschwunden im November. 1939. Paul Meyer, 20 Jahre alt, zuletzt im Moor gesehen. 1970. Andreas Koch, 25 Jahre alt, nie zurückgekehrt. Die Liste ging weiter. 20 Namen, 20 junge Männer. Und alle waren im November verschwunden. Jonas' Name war der letzte Eintrag. Ich schlug die Mappe zu, das Herz hämmerte mir in der Brust. Das war kein Zufall. Du solltest nicht weiter nachforschen, sagte Herr Fischer plötzlich. Seine Stimme klang rau, aber es lag eine gewisse Sorge darin. Die, die zu viel wissen wollen, werden meistens die Nächsten. Was meinen Sie damit? Fragte ich. Er sah mich mit seinen durchdringenden grauen Augen an. Ich bin alt. Ich habe zu viele Männer verschwinden sehen. Und eines haben sie alle gemeinsam. Sie konnten das Flüstern nicht ignorieren. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Das Flüstern? Sie wissen davon? Er nickte langsam. Das Moor ruft dich. Es will dich zurück. Ich habe das Flüstern einmal gehört, vor vielen Jahren. Deshalb bin ich nie wieder dorthin gegangen. Aber warum ich? Warum Jonas? Herr Fischer stand auf, packte mich am Arm und sah mir direkt in die Augen. Es sucht sich die Einsamen, die Verlorenen, diejenigen, die etwas vermissen, sei es einen Menschen, einen Sinn im Leben oder einfach nur den Frieden. Du hast etwas verloren, Erik. Deshalb ruft es dich. Ich sagte nichts, aber er hatte recht. Seit Jonas verschwunden war, hatte ich das Gefühl, dass ein Teil von mir fehlte. Ein schwarzes Loch in meiner Seele. Ich hielt noch 2 Wochen durch. 2 Wochen, in denen ich kaum schlief, kaum aß. Das Flüstern war immer da. Es kam in meinen Träumen, manchmal sogar im Wachzustand. Es war leise, kaum wahrnehmbar, aber ich hörte es immer wieder. Erik, komm zurück. Ich konnte nicht länger widerstehen. In einer kalten Novembernacht zog ich meinen Mantel an, nahm eine Taschenlampe und machte mich auf den Weg ins Moor. Der Nebel war noch dichter als in jener Nacht, als Jonas verschwand. Das Wasser glitzerte unter dem Mondlicht und die kahlen Bäume warfen groteske Schatten auf den Pfad. Ich ging schneller, folgte dem alten Weg, bis ich die Holzbrücke erreichte. Meine Hände zitterten, als ich sie überquerte. Am anderen Ende stand sie. Die Frau. Die Moorfrau. Diesmal war sie mir zugewandt. Ihr gesichtsloses Haupt neigte sich zur Seite, als wolle sie mich mustern. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Was willst du von mir? Flüsterte ich. Sie streckte eine Hand aus, eine knochige, bleiche Hand, und deutete in den Nebel. Ich verstand. Jonas, ist er da? Die Frau nickte langsam. Ich zögerte nur einen Moment. Dann folgte ich ihr. Niemand hat mich seitdem wieder gesehen. Mein Name steht nun auch auf der Liste der Verschwundenen. Doch ich bin nicht wirklich weg. Ich bin hier, im Moor. Und manchmal, wenn der Nebel kommt, hört man mein Flüstern. Vielleicht rufe ich auch dich.